Ich habe als erstes eine Frage an euch. Wie viele Exemplare pro Tierart nahm Mose mit auf die Arche? Leider falsch. Mose ging nicht auf die Arche, deswegen nahm er keine Tiere mit auf die Arche. Fies, ja. Ich habe noch eine Frage. Welche Haarfarbe hatten die alten Römer? Grau, richtig. Wie die alten Deutschen oder Mitteleuropäer oder wie jeder alte Mensch auch grau. Richtig, ihr habt es verstanden. Ihr habt es gemerkt, es war keine ernst gemeinte Frage, sondern eine Fangfrage. Und eine Fangfrage ist eine geschickt gestellte Frage, mit der man erreichen will, dass das Gegenüber sich verrät, dass es in eine Falle tappt oder irgendwie herausgefordert wird. Aber es steckt auf keinen Fall eine böse Absicht dahinter. Unter Freunden will man vielleicht Lachen hervorbringen oder einen Aha-Moment erzeugen. Und heute soll es ebenfalls um eine Fangfrage gehen. Eine Frage, die allerdings in der Situation, in der sie gestellt wurde, keinesfalls für Erheiterung sorgen sollte. Es ist eine heikle Frage, eine gefährliche Frage, deren Antwort über Leben und Tod entscheiden sollte. Die Frage nach der Kaisersteuer. Die drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas berichten über die Situation. Und ich möchte euch aus Markus 12 die Verse 13 bis 17 vorlesen. Sie hofften nun, Jesus zu einer Äußerung verleiten zu können, die sich gegen ihn verwenden ließe, und schickten deshalb einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu ihm, die ihm folgende Frage vorlegten. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht und dass du nicht nach der Meinung der Leute fragst. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Jesus war klar, dass das alles nur Heuchelei war. Und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Reicht mir eine Silbermünze. Ich will sie mir ansehen. Und sie gaben ihm eine. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Was für eine Ausgangssituation. Die Pharisäer und Anhänger von König Herodes werden zu Jesus geschickt, um ihm eine Falle zu stellen. Lukas beschreibt das wie in einem Kriminalroman. Er schreibt, und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie Gerechte wären, damit sie ihm bei einem Wort fassten, sodass sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern konnten. Jesus, der Wundertäter, der Bibelausleger, der Liebling des Volkes, ist der religiösen Elite der Juden ein Dorn im Auge. Er trägt die Sympathie des Volkes und er hat viele Anhänger. Seine Ansichten gehen tiefer als die Lehren der Pharisäer und er kritisiert sie offen. Die Herodianer, das war eine römerfreundliche Partei innerhalb der Juden, die hinter der Herrschaft des von den Römern eingesetzten König Herodes standen. Und eigentlich waren Herodianer und Pharisäer erbitterte Feinde. Aber es ist interessant, denn also die Pharisäer, die waren absolut gegen die heidnischen Besatzer in ihrem Land und waren treue Verfechter der Tora. Aber der gemeinsame Hass auf Jesus hat diese Todfeinde zu besten Freunden quasi gemacht. Denn beide wollen nur noch, dass Jesus verschwindet. Deswegen tun sie sich zusammen. Und der Entschluss, Jesus zu beseitigen, steht fest. Jetzt muss nur noch herausgefunden werden oder ein Weg gefunden werden, wie das in die Tat umgesetzt werden kann. Markus Kapitel 11 und 12 können auch als Fragenkapitel benannt werden. Immer wieder treten hier die Feinde von Jesus an ihn heran, um ihn mit kniffligen theologischen oder politischen Fragen in die Falle zu locken, damit er etwas sagt, was die wirklich mächtigen Leute gegen ihn aufbringen könnte. Und heute gehen sie strategisch wirklich klug vor. Sie starten mit einer schönen, warmen Dusche aus Komplimenten. Sie nennen ihn Meister oder Lehrer. Damit drücken sie aus, dass sie anerkennen, dass er Lehrer ist, dass er mehr weiß als sie, und schlüpfen selbst in die Rolle von Schülern. Das war nicht unüblich zu dieser Zeit. Auch die Jünger von Jesus bezeichneten ihn als Rabbi, also als Lehrer, und folgten ihm als seine Schüler nach, um von ihm zu lernen. Und hier wird ein ähnliches Szenario dargestellt. Und die Schriftgelehrten treten auf, so als wollten sie tatsächlich einen Rat von Jesus haben. Wahrheit. Sie sagen zu Jesus: Dir geht es um die Wahrheit, nicht darum, den Menschen zu gefallen. Das ist ziemlich radikal, aber eigentlich genau das, was wir an dir bewundern. Du hast den Fokus auf Gott, nicht auf den Menschen. Und du lässt dich nicht von Meinungen beeinflussen oder möchtest Menschen gefallen. Du sagst, was du denkst. Das ist doch eigentlich ganz nett von ihnen, oder? Ist doch sehr schmeichlerisch, so etwas zu hören. Und ich meine, eigentlich treffen sie ja genau den Nagel auf den Kopf. Jesus hat einen reinen Charakter. Er sagt die Wahrheit und er hat großen Mut. Schön, so in ein Gespräch zu starten. Da weiß man doch gleich, dass der andere dich schätzt und respektiert, so wie du bist. Naja, nicht so ganz. Wir haben ja schon in den einleitenden Worten gelesen, was das Ziel der Pharisäer und Herodianer ist. Es ist keine warme Komplimente-Runde, sondern eine eiskalte Falle, die zuschnappen soll. Was wir hier sehen, ist Beeinflussung, das ist Manipulation. Gut versteckt, aber doch da. Die Betonung, dass Jesus nicht so sehr auf Menschenmeinung achte, soll ihn schon in die eine oder andere Richtung hin vorbereiten. Schon bevor es richtig losgeht, bevor die Frage überhaupt gestellt ist, wollen die Gegner von Jesus die Möglichkeit einer Antwort möglichst gut beschränken und vorbereiten. Und dann kommt auch schon die Frage aller Fragen. Als würden diese religiösen Männer wirklich in dem Dilemma stecken und nicht mehr weiter wissen. Als hätten sie Angst, etwas Unrechtmäßiges zu tun, und als ginge es nicht darum, eine Todesfalle zu stellen. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Sie fragen Jesus um Rat. Eigentlich eine sehr gute Sache. Da können wir sogar von ihnen lernen. Kommt mit euren Fragen zu Jesus, egal wie groß oder klein. Komm damit zu Jesus, er will dir helfen. Aber die Intention der Schriftgelehrten, ihr Motiv, welches in allen drei Evangelien von Anfang an klar kommuniziert wird, zeigt eine Herzenshaltung auf, die böse Absichten hinter unschuldig wirkenden Worten verbirgt. Aber das ist kein Problem für Jesus. Er durchschaut ihre Taktik. Er erkennt die Falle, die darin besteht, dass er sich zu einer gefährlichen politischen Aussage hinreißen lassen soll. Er weiß, würde er Ja sagen und sich für die Steuerzahlung an den Kaiser aussprechen, dann würde er den Zorn der jüdischen Bevölkerung auf sich ziehen, die ja von den Römern unterdrückt wird. Nein, auf der anderen Seite würde Rebellion gegen die Besatzer bedeuten. Und was wäre einfacher für die religiöse Obrigkeit, als Jesus als Unruhestifter bei den Römern anzuschwärzen. Die würden ihn ohne großes Trara hinrichten. Jesus durchschaut die Motive und erkennt die Gefahr, in der er sich befindet. Und mit dem, was jetzt kommt, überschreitet er die Grenzen, die so exakt schon abgesteckt wurden, bevor die Frage überhaupt gestellt wurde. Anstatt einfach Ja oder Nein zu sagen, geht er anders vor. Seine Reaktion besteht zunächst in einer Gegenfrage. Warum stellt ihr mir eine Falle? Ich finde es interessant, dass Jesus an dieser Stelle die Worte der Schriftgelehrten vom Anfang bestätigt. Er sagt ihnen ehrlich ins Gesicht, dass er sie durchschaut hat. Er erwartet wohl kaum eine Antwort auf diese Frage. Aber diese Aussage lässt schon vermuten, lässt anklingen, dass das, was jetzt kommt, etwas ist, mit dem keiner gerechnet hat. Und richtig, anstatt einfach nur die Frage zu beantworten, dreht Jesus den Spieß um und reagiert viel mehr auf ihre Herzenshaltung als auf die oberflächlichen Worte. Und er macht seinen Standpunkt auf sehr anschauliche Weise deutlich. Anstatt die Verteidigungshaltung einzunehmen, geht er in die Offensive. Er bittet um eine Silbermünze, um sie sich anzusehen. Ich habe ein 5-Franken-Stück dabei. Vielleicht sah der Denar so aus. Der Denar, das war eine römische Silbermünze und entsprach damals dem Tageslohn eines Arbeiters. Jesus bittet um die Münze. Vielleicht besaß er selbst kein Geld, ich weiß es nicht, aber dass er um Geld bittet, das bezieht sein Publikum mit ein, in das, was jetzt kommen wird. Vermutlich hätte jede der anwesenden Personen ihm das Geldstück reichen können, so wie, wenn ich euch jetzt gefragt hätte, hätte mir wahrscheinlich jeder von euch ein 1-Euro-Stück oder so geben können. Jeder hat Geld dabei, jeder ist vom Steuerzahlen betroffen. Und ich stelle mir die Ironie der Situation vor. Wie ein Lehrer vor einer Gruppe Erstklässler steht Jesus vor der versammelten Mannschaft seiner Ankläger. Er hält die Münze in die Luft und stellt die total offensichtliche Frage, wessen Bild und Name ist darauf? Jeder seiner Zuhörer weiß doch die Antwort. Die Münzen gehen schließlich Tag für Tag durch ihre Hände. Jeder weiß, dass auf der Münze der Kaiserkopf abgebildet ist. Und außerdem geschrieben steht, Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus, selbst Augustus. Das hier ist Geld, das vom Besatzer kommt und den Namen seines Herrschers in so gotteslästerlicher Form verkündet. Allein der Besitz und Gebrauch dieses Geldes muss doch ein Hohn gewesen sein für jeden gläubigen Juden. Die offensichtliche Antwort auf die Frage wird kurz und knapp gehalten. Das Bild und der Name des Kaisers. Ich frage mich, ob der Antworter peinlich berührt war. Vermutlich ahnt er, dass die Frage auf ihn zurückfallen wird. Wie ein Bumerang, den man wegwirft von sich und der dann doch wieder zurückkommt. Vermutlich hatte er sich schon gedacht, ja, Jesus, der hat noch was vor, da kommt noch mehr. Aber die Schlussfolgerung, die Jesus anhand dieser Illustration zieht, ist ganz einfach. Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Jesus zeigt den Zusammenhang auf zwischen Besitzer und Eigentum. Es ist nur fair, dass ein Anteil des Besitzes zurück an seinen Eigentümer kommen muss. Das Geld kommt vom Kaiser und deswegen ist es nur logisch, dass ein Teil davon auch wieder an ihn zurückgehen muss. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus gibt noch eine kostenlose Draufgabe. Die Schriftgelehrten wollen eine verheerende Antwort auf ihre Fangfrage. Aber Jesus gibt ihnen zwei. Und die haben es wirklich in sich. Er geht über die eigentliche Fragestelle hinaus und deckt einen Missstand bei ihnen auf, der viel tiefer liegt. Den Knackpunkt. Sie zahlen dem Kaiser die Steuern, die ihm zustehen. Aber wie sieht es denn aus mit den Ansprüchen, die Gott an ihr Leben stellt? Die Schriftgelehrten scheinen so interessiert zu sein an der Sache des Kaisers, aber was ist denn mit den Angelegenheiten Gottes? Es ist manchmal so leicht, über Kleinigkeiten wie Geld oder Steuern zu streiten und die Hauptsache aus dem Fokus zu verlieren. Es kann leicht sein, seine Schulden den Mitmenschen gegenüber zu begleichen, aber gleichzeitig Gott seiner rechtmäßigen Anteile zu berauben. Jesus zeigt auf, es gibt Pflichten der Regierung gegenüber, wie hier das Zahlen der Steuer, die nicht die Pflichten gegenüber Gott verletzen. Jesus macht seinen Standpunkt klar, den er von politischer Autorität hat. Für ihn steht außer Frage, dass Gott die letzte Autorität hat. Und wenn die letzte Autorität Gott gehört, dann ist alle politische Treue, aller politischer Gehorsam ebenfalls Gott unterstellt. Die Juden können Steuern an den Kaiser zahlen. Jesus bejaht dies sogar ausdrücklich. Sie sollen es tun. Aber diese Handlung heißt keineswegs, dass die Unterordnung unter den menschlichen Herrschaft den einzigartigen Stand Gottes gefährdet. Es ist ein Zweiklang. Der Kaiser soll das bekommen, was ihm gebührt, und Gott soll bekommen, was ihm gebührt. Voll spannend, dass Jesus hier keine Wertung vollzieht. Er könnte ja auch sagen, gut, der Kaiser bekommt das, was er gebührt. Wie viel mehr verdient Gott doch, dass er das bekommt, was ihm gebührt? Aber Jesus lässt es einfach so stehen und für sich sprechen. Und er gibt den Impuls, in die Richtung weiterzudenken. Das will ich jetzt mit euch tun. Dem Kaiser stehen die Steuern in Form von Hartgeld zu. Den Münzen mit seinem eingeprägten Kopf und Namen. Aber was steht Gott zu? Mich begeistert die Parallele, die man an dieser Stelle ziehen kann. Stellt euch vor, Jesus hätte seine Worte in Bezug auf das, was Gott zusteht, noch weiter ausgeführt. Er hätte sagen können, die Münze war ein gutes Beispiel für das, was dem Kaiser zusteht. Jetzt will ich euch zeigen, was Gott zusteht. Bringt mir doch mal einen Menschen nach vorne. Was ist die Gemeinsamkeit zwischen einer Münze und einem Menschen? Schaut euch diesen Menschen an. Wessen Bild und Aufstrich trägt er? In Genesis 1, Vers 26 und 27 wird von der Erschaffung des Menschen berichtet. Und da steht ausdrücklich, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dieser Mensch ist das Bild Gottes. Er trägt seine Aufschrift. Sowohl Männer als auch Frauen, sowohl das Kind als auch Mama oder Papa oder Oma oder Opa, sowohl du als auch ich. Du hast nichts dafür getan, dass du das Bild Gottes trägst. Gott hat es in dich hineingelegt. In dich als Person, in dich als Mensch. Einfach, weil du Mensch bist. Du kannst dafür nichts tun, du musst dafür nichts tun. Gott hat es gemacht. Was ist die Konsequenz davon? Gebt Gott, was Gott gebührt. Wie können wir das anwenden auf unsere Situation? Was heißt das in Bezug auf das menschliche Leben? Was können wir Menschen, die wir Gottes Bild und seinen Namen tragen, ihm geben? Was sollen die Schriftgelehrten Gott geben, was sie ihm bisher anscheinend verweigert hatten? Denn sonst hätte Jesus sie an dieser Stelle nicht angeklagt. In Römer 12, Vers 1 schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Mir hat dieser Vers früher manchmal ganz schön Druck gemacht. Und ich dachte so, wow, das ist ganz schön krass. Was ist jetzt mit meinen Träumen oder mit den Dingen, die ich gerne machen würde? Habe ich jetzt keinen eigenen Willen mehr? Muss ich nur noch Bibel lesen, beten, christliche Filme schauen, Predigten hören, Worship-Musik hören? Darf jetzt das, was ich eigentlich gerne mache, was ich mag, jetzt nicht mehr sein? All die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, das sind unglaublich wertvolle Dinge, um die Beziehung zu Gott zu vertiefen und Gott kennenzulernen. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber es gibt noch viel mehr. Für mich hat sich das so streng angehört und so kompromisslos, so einengend, diesen Vers zu lesen. Aber das, wozu Paulus uns auffordert, das ist eigentlich die Antwort auf Gottes Handeln. Es ist unsere Reaktion darauf. Es ist nicht aus der Luft gegriffen, hey, mach das und das und das andere jetzt nicht mehr. Es hat Hintergrund und es hat ein festes Fundament, eine Basis. Gott hat gehandelt. Wie reagiere ich? Es gibt diesen Ausdruck, dass Jesus uns mit seinem Blut von der Sünde freigekauft hat. Wir gehören ihm. Er hat absolut alles gegeben, sein ganzes Leben, alles, was er hatte, damit ich nicht mehr getrennt bin von Gott, damit du nicht mehr getrennt bist von Gott. Aber eigentlich fängt es noch viel früher an, so wie wir es gesehen haben. Denn Gott hat schon bei unserer Erschaffung, als er sich überlegt hat, dich zu schaffen, da hat er sein Bild in dich hineingelegt. Wir gehören Gott, der uns geschaffen hat. Sein Name steht fest über uns geschrieben. Sein Bild ist in uns drin. Der erste Schritt in Richtung Beziehung mit Gott ist, dass wir für uns persönlich annehmen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Dass er den Tod besiegte und auferstand. Aber das ist noch lange nicht das Ende, sondern jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Jetzt dürfen wir in diese Beziehung mit Gott starten, dürfen da reinwachsen und Fortschritte machen, dürfen Gott besser kennenlernen. Wir dürfen weiter darauf reagieren, was Gott getan hat und in unserem Leben tut. Und ein Schritt in diese Richtung ist genau das, wozu Jesus uns auffordert. Gebt Gott, was Gott gehört. In der Praxis kann das so aussehen, dass du das, was du tust, mit Dank tust. Und nicht nur Bibel lesen, in den Gottesdienst gehen oder Worship-Musik hören. Das, was du tust, mit Dank tun. Dass du merkst, hey, das habe ich jetzt gerade nicht mir selbst zu verdanken, sondern ihm. Du kannst das, was dein Schöpfer in dich hineingelegt hat, deine Gaben, deine Talente, auch deinen materiellen Besitz zu Gottes Ehre einsetzen. Ich war vor 2 Wochen auf einem Camp von SAS, der Jugendsportarena, und da hat man 2-mal am Tag Training, vorher noch Kleingruppe, und an dem Tag haben wir uns auch über diesen Bibeltext unterhalten. Und dann war die Challenge für den Tag, die Herausforderung, ja, setz doch mal den Fokus darauf, wenn du was gut hingekriegt hast im Sport, wenn du ein Tor geschossen hast oder im Tennis einen super Smash geschlagen hast oder so, dass du dann dich daran erinnerst, hey, und Gott hat mir das Talent geschenkt. Danke. Danke Gott dafür, dass ich das gerade gut hinkriegen konnte. Also es muss gar nicht heißen, dass du, wenn du jetzt im Sport aktiv bist, direkt allen deinen Sportskollegen oder zum Beispiel bei der Arbeit deinen Arbeitskollegen von Jesus erzählst. Das kommt vielleicht noch. Aber du kannst einfach damit anfangen, dass du Gott Danke sagst für dein Talent, was er in dich hineingelegt hat. Dass du beim nächsten Training, bei der nächsten Arbeitsaufgabe Gott die Ehre gibst, indem du ihm Danke sagst. Ein anderes Beispiel aus dem Schwimmen. Da habe ich mal bei einem Training gehört, dass sie die Aufgabe gekriegt haben, einfach eine Bahn zu schwimmen, 50 oder 25 Meter, und dabei einfach dankbar zu sein. Auch das ist Lobpreis. Übertrag das mal in deinen Kontext. Was kannst du gut? Frag dich mal, wo wirst du so richtig leidenschaftlich? Wofür brennt dein Herz? Ist es die Musik oder deine Begabung, mit Menschen umzugehen? Kannst du dir gut Dinge merken, gut Vokabeln lernen? Was für Talente hat Gott in dich hineingelegt? Das zu erkennen und anzuerkennen, führt uns in die Anbetung Gottes. So richten wir den Fokus neu auf ihn. Du bist Gottes Ebenbild. Nimm das als Ausgangspunkt dafür, deinem Schöpfer für das zu danken, was er in dich hineingelegt hat. Und ihm das zu geben, was ihm gebührt. Die Schriftgelehrten, mit denen Jesus redet, halten sich an die Gesetze der Tora. Ihr ganzer Tagesablauf ist so geregelt, dass sie ja nicht gegen das kleinste Gesetz verstoßen. Aber eines fehlt ihnen, und das benennt Jesus. Ihnen fehlt die richtige Einstellung Gott gegenüber. Sie sind nicht mit dem Herzen bei der Sache. Sie haben vergessen, dass es Gott nicht um die Einhaltung von Gesetzen geht, sondern dass es Gott um eine Beziehung zu ihm geht. Gebt Gott, was Gott gehört. Das ist das wahre Problem der Schriftgelehrten. Die Begebenheit endet so, dass berichtet wird, dass sie sich wundern und ihn in Ruhe ließen und weggehen. Es wird noch ein bisschen ausführlicher in anderen Evangelien beschrieben. Jesus hat sie haushoch mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Er hat das letzte Wort. Jesus hat immer das letzte Wort. Auch in dieser Welt, in der es so drunter und drüber geht. Jesus ist der Sieger. Lasst uns das nicht vergessen. Amen.